Dieser Podcast wird unterstützt von Lookout, der neuen Medienmarke der WKÖ. Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Annika Dang. Die Preise für Immobilien sind seit der Pandemie stark gestiegen, doch nun fallen sie langsam wieder. Ist jetzt also der richtige Zeitpunkt, Eigentum zu kaufen? Und wie geht es mit den Immopreisen weiter? Darüber spreche ich in unserer heutigen Folge mit meinem Studiogast Martin Putschögl, Leiter des Immobilienressorts im Standard.
Hallo.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns am besten gleich noch, bevor es losgeht, auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Dann seid ihr auch immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Lieber Martin, zum Einstieg würde mich interessieren, wer besitzt in Österreich überhaupt Eigentum? Hast du hier vielleicht ein paar Zahlen zur Einordnung für uns?
Ja, sehr gerne. Also Österreich gilt ja grundsätzlich als im internationalen Vergleich jedenfalls als Land der Mieter. Es gibt einige Länder in Osteuropa, wo es eine wahnsinnig hohe Eigentumsquote gibt, als zum Beispiel in Rumänien, da haben 95% der Haushalte eine Eigentumsimmobilie und in anderen osteuropäischen Ländern ist es ähnlich hoch. Wenn man es mit Westeuropa vergleicht, da sind die Quoten zwar geringer als in Osteuropa, aber Österreich hat da im Vergleich zum Beispiel mit den Niederlanden immer noch eine sehr geringe Eigentumsquote. Nur in Deutschland ist die Eigentumsquote noch geringer als in Österreich. Wir sind bei derzeit 48% der Haushalte, die in einer Eigentumsimmobilie leben und 42% der Haushalte sind Mieter. Da fehlen jetzt noch ein paar Prozent, das ist immer so bei diesen Statistiken. Das sind dann so Sonderwohnformen wie Heime oder sowas oder Leute, die bei der Familie wohnen, wo es keine klare Regelung gibt. Also wie gesagt, eigentlich sind wir ein Land der Mieter. Allerdings ist die Eigentumsquote eben auch bei uns höher als die der Mieter. Traditionell ist der soziale Wohnbau ja in Österreich sehr stark. Es gibt sehr viele Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen. Genossenschaftswohnungen, da habe ich die letzte Zahl aus dem letzten Jahr, das sind 660.000 Mietwohnungen, die von gemeinnützigen Bauträgern verwaltet werden. Dazu kommen 280.000 Gemeindewohnungen in ganz Österreich, das sind die meisten davon in Wien, 220.000. Der Rest verteilt sich auf kleinere Städte. Knapp ein Viertel der rund 4 Millionen Hauptwohnsitze in Österreich lebt also in einer Mietwohnung im sozialen Wohnbau, kann man sagen. Gemeinsam mit den privaten Mietwohnungen macht das dann eben diese 42% der Haushalte aus, die in einer Mietwohnung leben. Dieser hohe Anteil an Mietwohnungen liegt natürlich vor allem an der Bundeshauptstadt. Da sind nämlich 4 von 5 Haushalten in einer Mietwohnung. In den restlichen Bundesländern ist es ganz gravierend anders, also zum Beispiel im Burgenland oder in Niederösterreich wohnen fast 3/4 der Haushalte selbst in einer Eigentumsimmobilie. Der Bundeskanzler Karl Nehammer hat ja erst heuer noch das Ziel ausgegeben, dass er Österreich zu einem Eigentumsland machen will. Es geht allerdings seit ungefähr 20 Jahren in die andere Richtung, interessanterweise. Das heißt, die Eigentümerhaushalte werden eigentlich prozentuell zumindest immer weniger und die Mieterhaushalte liegen zu. Das liegt eben auch daran, dass zum Beispiel die Mietwohnungen im Genossenschaftssektor, die haben sich in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Und zu deiner Frage, wer überhaupt Immobilien besitzt. Es ist so, und das ist natürlich nicht überraschend, dass Menschen, die keine Immobilien besitzen, die zählen in der Vermögensverteilung in Österreich zur unteren Hälfte. Immobilienbesitzer zählen logischerweise zur reicheren Hälfte und diese reichere Hälfte ist laut einer Studie der Nationalbank aus dem Vorjahr auch in den letzten Jahren immer reicher geworden. Das liegt am sehr rasanten Anstieg der Immobilienpreise in den vergangenen Jahren, insbesondere in der Pandemie. Da sind diese Immobilien natürlich viel teurer geworden, jedenfalls auf dem Papier, weil viele Immobilien werden ja selbst genutzt.
Du hast gerade angesprochen, dass die Preise ja stark gestiegen sind, vor allem seit der Pandemie. Jetzt liest man aber immer öfter, dass Immobilienpreise sinken. Würdest du sagen, dass diese Preissenkung denn da überhaupt mithalten kann mit diesem starken Wachstum, das es davor gab?
Ganz klar ist nein. Die Preisrückgänge, die wir jetzt gesehen haben seit dem letzten Jahr, die haben diese starken Zuwächse seit der Pandemie jedenfalls noch nicht wettgemacht und werden sie auch nicht tun. In den Pandemiejahren, also vor allem 2021 und 2022, hat es in Österreich durchwegs zweistellige Zuwachsraten bei den Immobilienpreisen gegeben. Auch 2020 war die Zuwachsrate schon mit 7% sehr hoch, laut Nationalbank. Und auch in den 10 Jahren davor, da sind die Immobilienpreise immer stärker gestiegen als die Inflationsrate. Das heißt, Immobilien sind heute wesentlich mehr wert als noch vor 2010 zum Beispiel. Seit 2010 haben sich die Preise in etwa verdoppelt Das heißt aber natürlich auch, dass sie für junge Menschen heute viel weniger leistbar sind als damals. Dass sie wieder stark zurückgehen, das ist eher auszuschließen. Im Vorjahr hat es laut Nationalbank zwar nominell ein kleines Minus gegeben bei den Preisen, gemeinsam mit der Inflation von 7,8% wurde es deshalb natürlich dann wieder leistbarer, eine Immobilie zu kaufen. Aber die Inflation geht jetzt wieder zurück und die Immobilienpreise, die werden wohl demnächst wieder anziehen. Es gab eine Studie von der UniCredit Bank Austria, die wurde vor ein paar Tagen veröffentlicht. Demnach sind die Immobilienpreise seit dem Jahr 2004 deutlich stärker gestiegen als die Einkommen. Die Einkommen, die durchschnittlichen Einkommen sind in diesem Zeitraum im Schnitt um 64% gestiegen, die Preise für Wohnimmobilien aber um mehr als 100%. Das heißt, die Leistbarkeit einer Immobilie hat sich damit um 45% reduziert, das haben die Ökonomen der UniCredit gerechnet. Und das hat sich so ausgewirkt, dass man jetzt zum Beispiel für ein durchschnittliches Jahreseinkommen bekam man 2023 7,5 Quadratmeter eine Immobilie. 2004 waren das noch 14 Quadratmeter, also fast das Doppelte.
Das ist natürlich eine sehr drastische Entwicklung. Ist die denn in allen Bereichen gleich oder gibt es da auch Unterschiede, ob man jetzt eben, du hast ja gesprochen, in Wien gibt es ja relativ wenig Leute, die im Eigentum wohnen. Gerade außerhalb von Wien ist es dann doch gängiger. Was sieht man denn da für Preisentwicklungen?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Diese statistischen Anschauungen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Generell gibt es sehr große Unterschiede, regionale Unterschiede in Österreich, was die Immobilienpreise betrifft. Im Osten Österreichs stagnieren die Preise derzeit eher, im Westen aber nicht. Da gab es auch letztes Jahr noch Preissteigerungen von zwischen 4% und 7% in manchen Segmenten. Generell sagt eine bundesweite Statistik wie fast immer sehr wenig aus. In Gegenden mit wenig Nachfrage, da gehen die Preise weiterhin zurück, also zum Beispiel in Abwanderungsregionen, im Waldviertel oder in der Steiermark. Und in den Speckgürteln natürlich nicht, weil da wollen immer noch Leute hinziehen, der Boden ist teuer, Preise steigen. Und die Baugrundstücke, die werden wahrscheinlich niemals wieder billiger werden. Da wird es immer nach oben gehen, das liegt an der Notwendigkeit, dass man mit dem Boden sparsam umgehen muss. Das setzt sich immer mehr durch, es wird weniger gewidmet werden in den nächsten Jahren. Wer Boden hat, wartet auf Wertsteigerung eventuell noch, aber der Druck auf den Leerstand wird auch steigen. Baulandmobilisierung ist das große Thema der nächsten Jahre, das heißt, da wird es wohl nicht mehr nach unten gehen mit den Baulandpreisen.
Darüber werden wir ja dann später auch nochmal genauer zu sprechen kommen. In unserem Podcast geht es ja ums Geld und wie man das am besten anlegt. Kann man denn sagen, dass Immobilien immer ein gutes Investment sind? Also jetzt haben wir gehört, die Preissteigerungen sind ja doch sehr enorm. Und wie ist das denn eben, wie du gesagt hast, manche vermieten das ja weiter, manche wohnen selber drin. Was ist denn da dann der Unterschied jetzt für das Investment?
Also wenn man mit Leuten aus der Immobilienwirtschaft spricht, dann ist natürlich eine Investition in eine Immobilie immer eine gute Sache. Vor allem in den letzten so 10 bis 15 Jahren konnte man eigentlich auch mit einer Investition in eine Immobilie kaum was falsch machen. Die Preise sind stark gestiegen, wie schon gesagt. Die Wertsteigerung war enorm. Also wer vor 10 Jahren eine Immobilie gekauft und vermietet hat, kann sie jetzt, wenn er sie nicht mehr vermieten will, für sehr gutes Geld weiterverkaufen und die sogenannte zweite Rendite lukrieren. Das ist der Erlös aus dem Ankauf und dem Verkaufspreis. Da kommt dann natürlich die Immobilienertragssteuer zum Tragen eventuell, da muss man halt aufpassen. Der Immobilienzyklus, der aktuelle, der jetzt eben zu Ende gegangen ist, hat seit 2004 angedauert. Seitdem sind die Preise, wie schon gesagt, das Doppelte gestiegen. Ganz objektiv betrachtet haben Immobilien aber natürlich auch noch einen anderen Vorteil. Die Einnahmen aus der Vermietung einer Immobilie sind immer an die Inflation gebunden. Das ist egal, ob es sich um eine Wohnimmobilie oder um eine Gewerbeimmobilie handelt. Neu gebaute Vorsorgewohnungen, die Vorsorgewohnungen waren ja in den letzten 5 bis 10 Jahren der große Renner. Es wurde ja sehr viel gebaut für Anleger. Anleger haben Vorsorgewohnungen gebaut und sie vermietet. Diese Wohnungen wurden allerdings in den letzten Jahren schon sehr teuer. Das heißt, das Verhältnis aus Kaufpreis und erzielbarer Miete hat sich deutlich verschlechtert. Das hat man schon beobachten können. Und was die Leute dabei oft vergessen ist, wenn man so eine Immobilie kauft und sie vermieten will, dann bekommt man die Miete, die man braucht, um eine vernünftige Rendite erzielen zu können, vom ersten Mieter oder der ersten Mieterin vielleicht ja eh noch. Aber nach 5 oder 7 Jahren zieht der erste Mieter normalerweise aus der Wohnung wieder aus. Und dann muss man vom Nachmieter aber wieder dieselbe Miete in dieselbe Höhe lukrieren. Und das schafft man dann vielleicht nicht mehr so gut. Und dann kommt es vielleicht zu einem Leerstand oder es wird ein Verlustgeschäft. Darauf muss man also achten. Generell muss man natürlich immer auf die Rendite schauen, wenn man eine Anlageimmobilie kaufen will. Also passt das Verhältnis aus Kaufpreis und erzielbarer Miete zusammen. Wenn das nicht zusammenpasst, hat man entweder zu teuer eingekauft oder man muss halt schauen, dass man teurer vermietet. Und was manche auch unterschätzen, ist, dass Vermieten durchaus auch ein Aufwand ist. Also es ist nicht so, dass man eine Immobilie kauft und dann sich nicht mehr darum kümmern muss, ganz und gar nicht. Man muss sich darum kümmern, dass man sie vermietet. Man muss sich eventuell um die Instandhaltung kümmern. Man muss Eigentümerversammlungen besuchen, wenn man ein guter Eigentümer sein will, sozusagen. Und eine Investition in eine selbstgenutzte Immobilie ist aus meiner Sicht in den allermeisten Fällen natürlich schon von Vorteil. Selbstgenutzt heißt, man kauft die klassische Eigentumsimmobilie, in der man selbst lebt. Weil so eine Immobilie ist natürlich eine gute Altersvorsorge. Das stimmt schon, das Argument, das auch von der ÖVP zum Beispiel immer kommt. Das ist das Argument, warum die ÖVP das Land zum Land der Eigentümer machen will, weil es eine gute Altersvorsorge ist. Man zahlt in der Pension, wenn man die Immobilie abbezahlt hat, eben nur noch Betriebskosten. Und fallweise muss man natürlich auch schauen, dass man für diverse Instandhaltungsarbeiten, die natürlich notwendig werden bei einer etwas älteren Immobilie, dass man da was auf der hohen Kante hat.
So, jetzt haben wir schon gehört, das Thema Wohnen wird auch immer politischer. Warum der Besitz von Immobilien auch in der Kritik steht und wie sich der Markt weiterentwickeln könnte, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Also, bleibt dran.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Das Thema Wohnen ist in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Es gibt aber auch Kritik an Wohnraum als Spekulationsobjekt oder an dem Leerstand, von dem wir auch schon gehört haben. Worum geht es denn dabei genau, Martin, und ist diese Kritik auch gerechtfertigt?
Ja, genau diese Kritik ist seit einigen Jahren sehr stark zu hören. Sehr viele Wohnungen und Häuser in Österreich stehen leer, das ist eine Tatsache. Die genaue Zahl weiß man leider nicht. Es gab im Vorjahr eine Studie von der Statistik Austria, die haben erhoben, für wie viele Einheiten, Wohneinheiten es in Österreich keine Haupt- und keine Nebenwohnsitzanmeldung gibt. Die sind da auf eine Zahl von 650.000 Einheiten gekommen. Zur Einordnung, es gibt insgesamt 4 Millionen Hauptwohnsitze in Österreich. 650.000, das ist also doch ein sehr erkläglicher Anteil. Wenn es stimmt, es wurde in dieser Studie allerdings manches nicht berücksichtigt. Die Umweltorganisation Greenpeace hat erst vor einigen Tagen eine eigene Studie durchgeführt. Die haben auch die Zahlen von der Statistik Austria herangenommen und haben eine etwas ältere Leerstandsstudie aus Vorarlberg herangenommen und diese beiden Studien quasi gematcht, quasi nach den Kriterien, die in Vorarlberg angewandt wurden, dann auch diese Zahlen von der Statistik Austria nochmal überprüft. Und Greenpeace ist da auf 230.000 leerstehende Einheiten gekommen. Das wiederum ist auch für Leute, die sich damit ein bisschen auskennen, eher gering angesiedelt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Was klar ist, Leerstand hat bisher kaum etwas gekostet. Es gab in den 80er Jahren mal einen Anlauf in der Stadt Wien, eine Leerstandsabgabe einzuführen. Die war allerdings viel zu hoch bemessen. Da hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, das ist ein Eingriff in den Wohnungsmarkt. Das ist aber Bundesangelegenheit und darf das Land nicht machen und hat es aufgehoben. Dann passierte lange nichts und erst vor ein paar Jahren haben einige Bundesländer, großteils schwarz oder eigentlich nur schwarz regierte Bundesländer, nämlich Tirol, die Steiermark, Salzburg und jetzt auch Vorarlberg, haben damit begonnen, Leerstandsabgaben einzuführen. Und erst vor ein paar Tagen wurde auch im Parlament jetzt eine Verfassungsnovelle beschlossen, die es den Bundesländern jetzt ermöglichen wird, höhere Leerstandsabgaben einzuheben, als sie bisher haben. In Tirol und den genannten Bundesländern sind die Abgaben relativ überschaubar bisher, sind wenige 1.000 Euro, also zwischen 2.000 und 5.000 Euro vielleicht für eine leerstehende größere Wohneinheit im Jahr. Da sagen Experten, dass das nicht viel bringt, weil Leute, die sich eine so teure Immobilie leisten können, die können sich auch den Leerstand leisten. Und da wollen einige Bundesländer eben mehr. Wie sich das auswirken wird jetzt, ob jetzt auch weitere Länder Leerstandsabgaben einführen werden, muss man noch sehen, muss noch ein bisschen Zeit vergehen. In Wien wird jetzt auch überlegt, stark, auch in anderen Bundesländern. Warum kostet der Leerstand wenig? Das ist klar, man zahlte eigentlich nur die Betriebskosten. Die sind in einem leerstehenden Einfamilienhaus relativ niedrig. In einer Wohnung, in einem mehrgeschossigen Haus natürlich schon ein bisschen höher, wenn man Liftkosten und so hat, aber trotzdem noch überschaubar, also im niedrigen dreistelligen Bereich. Und man hatte natürlich in den letzten Jahren sehr stark von der Wertsteigerung der Immobilien profitiert. Das heißt, man konnte die Immobilie ruhig leer stehen lassen, wenn man sie später verkauft hat oder erst in den nächsten Jahren jetzt verkauft, hat man immer noch einen schönen Gewinn gemacht.
Du hast ja gesagt, der Leerstand ist kostengünstiger, als jemanden zum Beispiel drinnen wohnen zu lassen und dann eine Abnutzung zu haben. Also das ist so ein Grund, warum dann Wohnungen auch leer stehen, weil man dann sagt, die steht halt leer und ich kann sie dann immer noch gewinnbringend verkaufen.
Genau. Man darf nicht vergessen, wenn man eine Immobilie hat, eine neu gebaute Immobilie kauft und sie leer stehen lässt, dann kann man sie nach 5 Jahren immer noch als sogenannte Erstbezugswohnung weiterverkaufen. Dadurch ist natürlich auch ein höherer Preis zu lukrieren. Viele Leute scheuen natürlich auch den Umgang mit Mieterinnen und Mietern. Die haben Angst vor den sogenannten Mietnomaden, die ihnen alles kaputt machen oder keine Miete zahlen und dann einfach verschwinden und nicht mehr auffindbar sind. Alle diese Dinge sind natürlich auch ein Faktor. Da gibt es auch von Bundesländern Anläufe, das zu ändern. In Vorarlberg gibt es zum Beispiel eine Aktion, die heißt Sicher vermieten. Da übernimmt das Land dann solche Kosten wie zum Beispiel für Versicherungen oder wenn Mieter nicht mehr zahlen.
Jetzt schon gesagt, eben das Thema Wohnen wird viel diskutiert. Vor allem leistbares Wohnen ist ja vielfach in den Fokus gerückt und wird gefordert. Was tut sich denn da gerade?
Also ganz aktuell wurde jetzt das Wohnbaupaket von der Regierung beschlossen. Die meisten Teile sind schon ein paar Wochen her. Jetzt vor ein paar Tagen wurde auch der Handwerkerbonus und diese gerade angesprochene Verfassungsnovelle beschlossen. Dieses Paket enthält eine sogenannte Wohnbaumilliarde. Das ist 1 Milliarde Euro, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt. 780 Millionen davon sollen in den Neubau fließen, 220 Millionen in die Sanierung. Fließen ist gut, aber geflossen ist dieses Geld allerdings noch nicht. Der Bund und die Länder sind sich nämlich noch nicht einig über die Formalitäten. Also der Bund will verhindern, dass die Länder, wenn sie schon dieses neue Geld vom Bund bekommen, ihre eigenen Wohnbaufördersysteme zurückfahren und weniger Geld in den Wohnbau fließen lassen. Dieses Geld soll also vom Bund gewünscht ganz klar zusätzlich für den Wohnbau zur Verfügung stellen. Da gibt es gewisse Kriterien, die die Länder erfüllen müssen. Sie dürfen eben nicht weniger in den Wohnbau investieren als zuvor. Dann können sie dieses Geld abholen. Aber die genauen Details müssen eben noch geklärt werden. Da bedarf es noch einiger Verhandlungen. Und vor allem darf man nicht vergessen, dieses Geld fließt jetzt dann in den nächsten Wochen oder Monaten. Und im Wohnbau dauert es natürlich immer eine gewisse Zeit, bis eine Wohnung fertiggestellt wird. Man muss eine Wohnanlage planen, dann bauen. Das dauert immer so 3 bis 5 Jahre, kann man sagen. Also bis dann die erste Wohnung aus diesem Geld wirklich fertig wird, das wird noch sehr lange dauern. Teil dieses Pakets, des angesprochenen Wohnbaupakets, sind allerdings auch geförderte Darlehen, die die Länder Häuselbauern und Eigenheimkäufern, potenziellen Eigenheimkäufern zur Verfügung stellen sollen. Dafür gibt es auch zusätzliches Geld. Das heißt, der Bund unterstützt Darlehen, die die Länder bei der Bundesfinanzierungsagentur aufnehmen. Der Bund zahlt zu den Zinsen dazu. Herauskommen soll dann ein Zinssatz von nicht mehr als 1,5%. Da ist allerdings auch noch vieles unklar. Also es gibt sehr hohes Interesse in den Bundesländern an dieser Förderform. Die Länder sind aber auch gerade erst dabei, mit dem Bund die Formalitäten zu besprechen. Also wird es auch noch dauern. Und ein weiterer Teil dieses Wohnbaupakets sind die Gebührenerleichterungen. Der Bund hat eine Gesetzesänderung beschlossen. Wenn man jetzt seit April einen Kaufvertrag unterschreibt für eine Immobilie, bei der man später den Hauptwohnsitz anmeldet, das muss also ein Hauptwohnsitz sein, das ist eine fixe Vorgabe, dann zahlt man keine Grundbucheintragungsgebühr und auch keine Pfandrechtseintragungsgebühr, falls man eine Hypothek braucht, um die Immobilie zu erwerben. Da erspart man sich also 2,3%, ganz grob gesagt, vom Anschaffungswert.
Die Frage, die jetzt wohl vielen unter den Nägeln brennt, mieten oder kaufen, was lohnt sich denn mehr? Also ihr hattet ja auch schon im Immobilienressort öfter so Entscheidungshilfen für und wieder, habt das sicher schon oft thematisiert. Die Frage ist natürlich auch, du hast das auch schon angesprochen mit Kreditvergabe, das ist natürlich ein großes Thema, welche Laufzeit man dann hat. Kann man das denn so pauschal sagen oder welche Faktoren sollte man da berücksichtigen, bevor man eine Entscheidung trifft?
Ja, das kann man nicht pauschal sagen. Das geht nicht, das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab, ob Mieten gescheit ist oder Kaufen besser ist. Es kommt zum Beispiel darauf an, wie lange man vorhat, in der Immobilie zu bleiben. Da sagen Experten, unter 10 Jahren macht es wenig Sinn. Die Nebenkosten der Anschaffung sind ein Faktor. Und außerdem die schon angesprochene Immobilienertragssteuer. Also wenn man zum Beispiel eine Vorsorgewohnung kauft, in der man gar nicht selber lebt und die vor dem Ablauf von 10 Jahren wieder verkauft, dann muss man die Immobilienertragssteuer zahlen. Man entgeht der Immobilienertragssteuer, indem man einen Hauptwohnsitz anmeldet für eine gewisse Zeit. Das ist klar geregelt. Und wenn man sie dann wieder verkauft, dann muss man die Steuer nicht zahlen. Aber eben auch erst nach dem Ablauf von 10 Jahren. Und ja, und es hängt natürlich auch sehr viel von der Finanzierung ab. Habe ich Eigenmittel? Wie viele Eigenmittel habe ich? Einen wie hohen Kredit brauche ich? Zu welchen Konditionen bekomme ich den Kredit? Es gibt jetzt wieder Fixzinskredite für 10 Jahre mit einem effektiven Zinssatz von schon wieder unter 4%. Es war bis vor kurzem noch anders. Die Zinsen sind ja wahnsinnig schnell gestiegen seit Mitte 2022. Das ist ja auch der Grund, warum in den letzten Monaten sich sehr wenig bewegt hat im Immobilienmarkt. Das wird jetzt wieder besser. 2022 wurde auch diese berühmte KIM-Verordnung beschlossen mit den strengen Kreditvergaberegeln für Häuselbauer und für Eigenheimkäufer. Die werden Schritt für Schritt gelockert, sind aber noch nicht ganz ausgelaufen. Diese KIM-Verordnung ist eigentlich für bis 2025 befristet. Es ist noch nicht absehbar, wie es damit weitergeht. Ja, und zurück zum Mieten oder Kaufen. Wichtig ist eben auch, wie schon gesagt, Finanzierung. Wie lange habe ich vor, in der Wohnung zu bleiben? Immobilien sind eine gute Altersvorsorge, das habe ich auch schon gesagt. Wenn man in der Pension eine abbezahlte Immobilie hat, dann ist das immer besser, als man zahlt eine Miete. Es kann natürlich auch unter gewissen Umständen besser sein, wenn man eine Zeit lang mietet, die Kauf- und Nebenkosten und den Kaufpreis nicht finanzieren muss, stattdessen daneben anspart und dann erst später mit, wenn man viel mehr Eigenmittel zur Verfügung hat, erst später eine Immobilie kauft. Also das ist sehr individuell, unterschiedlich und sollte immer gut überlegt sein.
Wir hatten in der letzten Staffel schon einen Studiogast, der sich als Einzimmermillionär bezeichnet und sagt, er kauft eben lauter Einzimmerwohnungen und vermietet die. Was hältst du denn von solchen Praktiken? Würdest du sagen, dass man dadurch reich werden kann, wenn man immer lauter kleine Wohnungen kauft, die man vielleicht schneller finanzieren kann als ein Eigenheim, wo man dann selber drin wohnen möchte?
Das ist natürlich auch eine gute Idee eigentlich, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man ist so mit 20, 30 gerade in der Phase der Familiengründung, da braucht man eine größere Wohnung. Vielleicht hätte man gerne eine 4- oder 5-Zimmer-Wohnung. Die ist sehr teuer in der Anschaffung. Die Miete kann man sich vielleicht gut leisten. Dann ist es wahrscheinlich auch besser, wenn man zum Beispiel für 10 oder 20 Jahre die größere Wohnung anmietet. Und dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, kann man sich überlegen, habe ich mir dann entweder was angespart, dann kann ich mir eine kleinere Immobilie leisten. Oder manche machen es auch so, man kann zum Beispiel natürlich auch zuerst die größere Wohnung anmieten, daneben aber schon eine Vorsorgewohnung kaufen, eine kleinere. Also manche machen es auch so, die mieten zuerst eine größere Wohnung an für die Familie mit den Kinderzimmern drinnen in der nötigen Anzahl und dann kaufen sie sich aber gleich eine Vorsorgewohnung, eine kleinere Anlegerwohnung, die sie zunächst für 10 oder 15 Jahre vermieten und dann, wenn sie die große Wohnung nicht mehr brauchen, dann nutzen sie die kleinere Immobilie selbst und haben dann eine abbezahlte Immobilie in der Pension. Das ist auch eine gute Variante aus meiner Sicht.
Da muss man dann, so wie du angesprochen hast, natürlich berücksichtigen, dass auch Vermieten Arbeit ist und dass das nicht einfach alles von selber läuft.
Genau. Aber natürlich ist der große Vorteil einer Anlageimmobilie ist, dass man, wenn es eine kleinere Wohnung ist, dann ist der Kaufpreis nicht so hoch und man kriegt relativ viel Miete für die kleinere Wohnung. Man kriegt mehr Miete für eine kleinere Wohnung als im Verhältnis für eine größere Wohnung. Das heißt, der Mieter oder die Mieterin, die für 5 oder 10 Jahre in der Wohnung drinnen ist, hilft sehr stark mit, den Kredit für die Wohnung, für diese kleine Wohnung abzubezahlen und man hat dann am Schluss nach vielleicht 15 oder 20 Jahren eine ausbezahlte kleinere Wohnung, die man dann eben später selbst nutzen kann.
Was mir gerade einfällt, was ich schon noch recht häufig sehe oder was ich schon gesehen habe, ist Wohnungen, die unbefristet vermietet sind und dann zum Verkauf stehen. Und da steht dann meistens dabei, das ist ein Anlegerhit und die sind natürlich verhältnismäßig wesentlich günstiger als jetzt leerstehende Wohnungen. Was sagst du denn dazu? Ist das eine gute Idee, eine Wohnung als Anlageobjekt zu kaufen, in der schon jemand unbefristet drinnen wohnt?
Ja, da muss man sehr aufpassen. Das österreichische Mietrecht hält da nämlich einige Fallstricke bereit. Also es gibt Eintrittsrechte in Mietverträge, auf die man achten muss. Meistens wird ja bei diesen Inseraten auch zugeschrieben, aus welchem Baujahr der Mieter oder die Mieterin ist, die gerade drinnen ist. Das sagt allerdings überhaupt nichts aus, weil wenn die Person dann zum Beispiel eine jüngere Verwandte oder einen jüngeren Verwandten hat, die dann in diesen günstigen Mietvertrag eintreten will und das auch kann aufgrund des österreichischen Mietrechts, dann hat man natürlich weiterhin eine etwas günstiger gekaufte Wohnung, auf die man aber nicht zugreifen kann, weil eben jemand drinnen wohnt mit einem unbefristeten Mietvertrag. Es gibt zwar die Möglichkeit der Eigenbedarfskündigung, das muss man aber sehr gut nachweisen, da braucht man immer ein Gerichtsverfahren. Und das dauert dann meistens auch sehr lange, bis man das durchsetzt.
So, und jetzt kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage an dich. Was ist denn so deine persönliche Einschätzung? Wie geht's mit den Immopreisen weiter?
Also ich persönlich glaube, dass es jetzt eine gewisse Phase der Stagnation gab. Eben letztes Jahr sind die Preise laut Statistik Austria zurückgegangen. Die Wirtschaftskammer hat ein bisschen andere Zahlen. Die haben gesagt, es ist trotzdem noch bergauf gegangen, aber wenn man die Inflation berücksichtigt, ist es leistbarer geworden. Ich glaube, dass es demnächst mit den Preisen allerdings wieder stärker aufwärts gehen wird, beziehungsweise wird die Inflation zurückgehen und dann wird die Leistbarkeit wieder ein bisschen geringer werden. Warum glaube ich das? Es wird wenig neu gebaut. Also die Bauträger, sowohl die gemeinnützigen als auch die gewerblichen, warnen ja seit mittlerweile Jahren davor, dass zu wenig gebaut wird in den nächsten Jahren. Die Bevölkerung wächst aber weiter. Die Leute müssen irgendwo wohnen. Das heißt, wir brauchen mehr Wohnungen. Und ich glaube auch, dass der Wohnbau demnächst wieder anspringen wird allerdings. Die Kreditvergabe wird wahrscheinlich wieder erleichtert. Die schon angesprochenen Punkte aus dem Wohnbaupaket der Regierung werden sich auswirken. Die Leute werden wieder leichter zu Immobilien kommen und dann wieder kaufen. Es wird also weniger gebaut, die Nachfrage wird aber steigen. Das heißt, wenn das Angebot sinkt und die Nachfrage steigt, werden wohl auch die Preise wieder steigen. Und ganz generell gesprochen hat es in der gesamten Zweiten Republik in Österreich bisher kaum lange oder länger anhaltende Phasen des Rückgangs der Immobilienpreise gegeben.
Super, vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne, danke.
Ob sich ein Kauf von Wohneigentum lohnt, ist also stark von der eigenen finanziellen Situation und langfristigen und persönlichen Plänen abhängig. Damit man überhaupt Geld sparen und anlegen kann, wird es aber künftig noch wichtiger sein, dass leistbares Wohnen kein Luxus ist. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Feedback und Fragen schickt ihr am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Annika Dang. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.